SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Fabian Elsässer. Schönen guten Abend. Babylon Berlin, der internationale Überraschungserfolg aus deutscher Produktion. Die ARD ist auch beteiligt, geht in die nächste Runde. Diese Woche ist die neue Staffel zu sehen im Fernsehen über die Abenteuer des Kommissars Gereon Rath im Berlin der 1920er und frühen 30er Jahre. Und auch zu hören, die Hörspielserie Der stumme Tod ist ebenfalls nach der Romanvorlage von Volker Kutscher gestaltet. Wir senden die einzelnen Folgen in dieser Woche bei SWR 2 Tandem immer gegen 19:30. Davor spreche ich mit meinen Gästen über verwandte Themen. Heute zum Beispiel darüber, wie die wilden 20er in einem Teil unseres Sendegebietes waren. Wie viel Babylon Berlin findet man in der Kriminalgeschichte der damals württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart zwischen 1920 und 1930 wieder? Mein Gast könnte es wissen, Michael Kühner, ehemaliger stellvertretender Polizeipräsident von Stuttgart. Er hat auch den Stuttgarter Polizeihistorischen Verein gegründet und später das dortige Polizeimuseum, wo er bis heute der Kurator ist. Willkommen bei SWR 2 Tandem.
Ja, guten Abend, freue mich hier zu sein.
Herr Kühner, gucken Sie selber Babylon Berlin?
Ja, ich habe die ersten zwei Folgen mit großer Begeisterung angeschaut. Ist vielleicht für einen Kriminalisten etwas merkwürdig, aber diese Zeitgeschichte der 20er Jahre in Berlin und die Ermittlungen sind mit dieser Vermengung Fiktion und Realität natürlich sehr spannend aufbereitet.
SWR 2 Tandem heute in etwas veränderter Form. Die Hälfte unserer Sendezeit widmen wir der neuen Serie, neuen Hörspielserie begleitend zur Fernsehserie Babylon Berlin, der stumme Tod, ungefähr ab 19:30. Und vorher spreche ich mit Michael Kühner, dem Gründer des Stuttgarter Polizeimuseums. Er kennt die Kriminalgeschichte der Landeshauptstadt wie die sprichwörtliche Westentasche. Ich möchte mit ihm sprechen über eventuelle Gemeinsamkeiten zwischen der Krimiserie Babylon Berlin und der Polizeiarbeit in Stuttgart in den 20er Jahren. Aber Herr Kühner, vielleicht erstmal die Frage, woher rührt wohl diese Faszination für diese Zeit, für diese Roaring Twenties, wilden 20er und damit auch für Babylon Berlin?
Ja, ich denke, dass schon immer Verbrechen, Mord und Totschlag eine Faszination für Menschen ausgeübt hat. Denn das Verbrechen ist bei uns, war bei uns und wird immer bei uns bleiben. Und insbesondere natürlich diese aufregende Zeit der 20er Jahre. Ja, korrupte Polizisten, die politisch verwickelt sind, dann den aufrechten Kriminalbeamten Gerhard. Das ist schon natürlich eine spannende Geschichte.
Wie war denn dieses Jahrzehnt in Baden-Württemberg? Was war anders? Also das kann ich schon mal vorwegnehmen. Es gab damals in den freien Volksstaat Württemberg mit Stuttgart als Hauptstadt. Das war also schon mal völlig anders. Was noch?
Ja, Stuttgart der 20er Jahre war natürlich, man könnte es vielleicht so sagen, Klein-Berlin. Es war alles ein bisschen kleiner, ein bisschen ganz weniger aufregend. Aber trotzdem haben auch wir hier mit dieser politischen Zeit unheimlich spannende Fälle erlebt. Es gab 1923 zum Beispiel ja einen brutalen Fall, als die kommunistische Terrororganisation Cheka in Stuttgart nach einer aufregenden Verfolgungsfahrt in dieser Stadt von der damals berühmten Stuttgarter Mordkommissionsgruppe unter Leitung des Herrn Weizeneggers, einen Kriminalrat, der sozusagen bahnbrechend kriminalistisch erfolgreich hier in Stuttgart war und diese Mordgeschichte aufklären konnte, der Cheka und 7 Mitglieder verhaften konnte, die Anschläge vorhatten auf den damaligen Innenminister Bolz, auf General Sekt und auf einen Stuttgarter Kriminalbeamten.
Wie war es denn in Stuttgart mit den politischen Rahmenbedingungen? Sie haben das vorhin schon angesprochen, also auch, dass es Beamte in dieser Serie Babylon Berlin und sicherlich auch im realen Vorbild Berlin dieser Zeit, dass es dort Verstrickungen gab. Klar, die NSDAP kam auf, es gab Sympathisanten. Weiß man, wie das in Stuttgart und in Württemberg damals war?
Ein herausragender Fall ist mir in Erinnerung, der geschichtlich auch aufgearbeitet wurde. Ein Stuttgarter Inspektor, der das Raubdezernat geleitet hat, war damals schon 1923 in die NSDAP eingetreten, bis sie wieder verboten wurde. Er hat dann in dem Nationalsozialismus eine Karriere gemacht als er war Lagerleiter in Sobibor, in Vernichtungslagern. Also da gab es natürlich auch in der Polizei Kollegen und Mitarbeiter, die hier diesem nationalsozialistischen Regime schon auch in den 20er Jahren angehangen haben.
Ich habe aber gelesen, an sich wäre so das Klima, auch das gesellschaftliche Klima und auch so die politische Mitbestimmung in Württemberg in diesem freien Volksstaat aber schon liberal, also es wäre liberaler gewesen, es wäre im Grunde schon etwas friedlicher gewesen als in Berlin. Was sind da so Ihre Erkenntnisse?
Ja, das kommt immer drauf an, wie man das sieht. Aus polizeilicher Sicht waren diese Unruhen in den 20er Jahren natürlich schon sehr spektakulär. Da ging es dann schon heftig zur Sache, als die Nazis auf die Kommunisten losgingen. Es gab hier eine sogenannte Häslacher Straßenschlacht 1931. Es gab Saalschlachten mit Toten, auch hier in Stuttgart. Also wenn man jetzt mal das auf die heutige Zeit rüberholt, wenn ich mir vorstelle, bei einer Demonstration wird es einen Toten geben, das hätte sicherlich hier ganz andere Auswirkungen, wie es damals war. Es eigentlich fast schon normal, wie sich diese feindlichen politischen Gruppen gegenüberstanden und mittendrin wie immer in solchen Fällen die Polizei.
Welche Fortschritte hat die Polizeiarbeit damals gemacht? Es gab ja nun noch nicht die Möglichkeit einer DNA-Analyse oder so, aber ich glaube in den 20er Jahren hat sich schon einiges getan.
Ja, das kann man schon so sagen. In Stuttgart oder in Württemberg, wenn man die Kriminalgeschichte betrachtet, war es ja so, dass mit der Industrialisierung um die Jahrhundertwende in Stuttgart auch erst eine Kriminalpolizei aufgebaut wurde. 1908 hatte Stuttgart das erste fotografische Institut, der Erkennungsdienst wurde aufgebaut. Daktyloskopie spielte eine Rolle, das Bertillonsche Messverfahren wurde eingeführt. Man hat hier schon auch wissenschaftlich versucht, diese reisenden Täter, die aufgrund der Gentrifizierung des Bahnverkehrs, des Kraftfahrzeuges, diese Industrialisierung, Funk, all diese Dinge haben natürlich auch eine Veränderung der Kriminalitätslage gebracht. Mhm. Und hier musste die Stuttgarter Polizei dagegenhalten. Man hat dann auch zentralisiert die ganze polizeiliche Arbeit in einer Landeskriminalpolizei, die dann 1923 verschmolzen wurde in das berühmte Stuttgarter Polizeipräsidium, wo im Grunde genommen die örtliche Kriminalpolizei und die Landeskriminalpolizei in einer Dienststelle zusammengeführt wurde. Man hat festgestellt, dass Polizei nur dann schlagkräftig ist, wenn sie organisiert, zentralisiert ist und damit ja ihre ganze Information auch zusammentragen kann. Es gab eine Lichtbildsammlung 1923, da gab es 23.000 Lichtbilder. 130.000 Fingerabdruckblätter gab es bereits 1923 in dieser Zentralstelle. Man hat die Kennzeichenkartei eingeführt und, und. Also man hat hier natürlich versucht, diesen immer mehr marodierenden Verbrechertum der 20er Jahre entgegenzutreten mit polizeilichen Mitteln.
Herr Kühner, Sie hatten gerade schon mal so ein bisschen erzählt, die Polizeiarbeit damals hat sich ziemlich weiterentwickelt und Sie haben da zwei Stichworte genannt, da stand ich jetzt erstmal auf dem sprichwörtlichen Schlauch. Das eine war, glaube ich, Daktyloskopie und das andere hatte mit einem Herrn Bertillon zu tun. Wenn Sie das vielleicht nochmal erklären könnten und inwiefern das damals auch Ihre Arbeit, die Arbeit Ihrer Vorgänger weitergebracht hat.
Ja, das Bertillonsche Messverfahren wurde Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt. Bertillon war ein französischer Kriminalwissenschaftler. Der hat gesagt, ich vermesse bestimmte Körperteile an den Straftätern, die unveränderlich sind. Die werden in ein Messblatt eingetragen. Dazu gibt es ein sogenanntes Portrait parlé, das heißt eine ergänzende Beschreibung von irgendwelchen Auffälligkeiten, die man nicht vermessen kann. Und dann wurde ein dreiteiliges Lichtbild gefertigt von dem Täter. Das klassische erkennungsdienstliche Bild, das wir ja aus Kriminalfilmen kennen. Und fertig war das Verbrecheralbum. In Stuttgart wurde das 1898, sind die ersten Beamten nach Berlin geschickt worden, um dieses Verfahren kennenzulernen, wurde dann eingeführt im Erkennungsdienst bei der Stuttgarter Polizei. Und erst Anfang des 20. Jahrhunderts wurde ja auch diese sogenannte daktyloskopische Geschichte entwickelt, das heißt das Fingerabdruckverfahren.
Ah, das bedeutet es.
Genau, und dieses Fingerabdruckverfahren war natürlich wiederum ein Quantensprung, viel einfacher, diesen Daumen und diese 10 Finger abzuformen. Und dann hat man natürlich diese Tatortspuren verglichen mit erkennungsdienstlich behandelten Tätern und konnte so dann auch Tatort und Täter zusammenführen.
Jetzt bieten Sie selber regelmäßig Kriminalführungen durch Stuttgart an. Was zeigen Sie den Leuten? Welche Fälle erzählen Sie?
Das Faszinierende ist ja bei diesen ganzen Fällen für mich als Polizeihistoriker und als ehemaliger Mordermittler darzustellen, nicht jetzt die Fiktion, sondern die Realität. Und die Realität sieht natürlich teilweise ganz anders aus, aber ist teilweise viel, viel spannender als die Fiktion. Und es sind halt nun Fälle, die zeigen, wie Menschen Zeugen, Polizisten in einer Situation, die mit einem Mord endet, zusammentreffen. Was hat diesen Menschen dazu geführt, einen anderen Menschen umzubringen? Was hat die Polizei hier für Ermittlungserfolge aufzuzeigen?
Sind das auch Fälle, die Sie selber teilweise noch bearbeitet haben?
Ja, es ist zum Beispiel ein Fall dabei, den ich selber federführend als Ermittlungsleiter geführt habe. Das war der erste Wendemord. 1991 wurde ein Stuttgarter Geschäftsmann, der eine Bar hier hatte und ein Lokal und dieses Geschäftsmodell nach Jena verlegt hat. Da hat er dann von seinem Geschäftsführer, einem Ostdeutschen, nach der Wende wurde er von ihm entführt, weil er geschäftliche Probleme mit ihm hatte. Man hat ihn dann in seiner Wohnung entführt und bei Schwäbisch Hall ermordet. Dann hatten wir die erste Ermittlungen in sozusagen den neuen Bundesländern 1991. Das sind natürlich Fälle, das sind zeitgeschichtliche Ereignisse, die natürlich hochspannend sind.
Der hat Sie jetzt aber wahrscheinlich nicht menschlich oder so besonders angerührt, weil es ein ziemlich typisches Motiv war. Also wahrscheinlich Habgier, eine wirtschaftliche Schieflage. Da gab es vielleicht noch andere.
Ja, also es gibt natürlich in meinem gesamten dienstlichen Leben sicherlich sehr, sehr schwere Fälle, die mich ja auch menschlich berührt haben. Es wurde in einem Kaufhaus mal in einem Stuttgarter Kaufhaus eine angestellte Verkäuferin von einem Drogenabhängigen auf der Toilette versucht zu vergewaltigen. Er hat sie auch fast umgebracht, erwürgt. Nur durch Zufall konnte man sie retten. Eine Kollegin kam zufälligerweise in die Toilette und trommelte gegen die Tür. Da ist natürlich jetzt das, unabhängig von dem Ermittlungserfolg, dass man den Täter festnehmen konnte, ist hier natürlich diese menschliche Komponente etwas sehr Beeindruckendes und für mich auch menschlich schwer Fassbares. Diese Frau konnte nie mehr ein Kaufhaus betreten. Sie war, wie mir Ehemann gesagt hat, ein menschliches Wrack nach dieser Tat. Und das sieht man halt auch, dass die Opfer eigentlich diejenigen sind. Da spricht man nicht von Resozialisierung, sondern die müssen diesen Rucksack einfach für den Rest ihres Lebens mittragen.
Das vielleicht noch als abschließende, etwas große Frage, aber darum geht es ja letzten Endes auch in solchen Filmen wie in Babylon Berlin oder in der begleitenden Hörspielserie. Nach so vielen Dienstjahren und jetzt auch nach so vielen Jahren als Polizeihistoriker, wie fest oder wie erschüttert ist Ihr Glaube an das Gute im Menschen?
Ich denke, man muss sich in diesem Beruf immer bewusst machen, dass man einen unglaublich verantwortungsvollen Beruf ausübt, der mit sehr viel Macht ausgestattet ist. Das erfordert ein hohes Maß an Selbstdisziplin, Kontrolle über das eigene Handeln, die Fähigkeit, bei Beleidigungen oder Beschimpfungen zu unterscheiden, dass nicht ich als Person beleidigt werde, sondern die Institution Polizei als Staatsmacht der Angriffspunkt ist. Das verlangt sicherlich eine sehr hohe Frustrationstoleranz des Polizeibeamten. Und dem hohen Anspruch eines guten Kriminalisten oder Polizisten gerecht zu werden, da muss man sich immer wieder auf die unterschiedlichsten Sachverhalte einstellen können. Vom Obdachlosen bis zum Bankdirektor, vom jugendlichen Randalierer bis zum hilflosen Opa. Also Sie sehen, vom friedlichen Demonstranten bis zum gewalttätigen Vermummten, der dich körperlich angeht. Und das passt natürlich dann schon, wenn Kollegen, die in dieser Mühle auf so einem Schwerpunktrevier eigentlich immer nur mit den negativen gesellschaftlichen Ereignissen konfrontiert werden, dass da natürlich ein Menschenbild vielleicht entsteht, das in die Richtung Misanthrop geht oder Zyniker. Das kann man diesen Kollegen dann teilweise, muss man schon auch nachsehen.
Aber Sie sind es nicht geworden.
Nein, ich persönlich habe mir immer wieder klar gesagt, du musst Mensch bleiben, du musst auch diese in Anführungszeichen Gegner respektieren, einen mindestmaß an Respekt entgegenbringen Und ich denke schon, es ist einfach ganz wichtig, dass man auch in seinem persönlichen Umfeld nicht nur mit Polizisten zusammen ist. Es ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt, den der beruflich begegnet. Zwar der negative Ausschnitt eines Lebens und Zusammenkunft, aber ich habe immer noch als Trainer im Sportverein, im Fechten, viele Kinder den Sport beigebracht, Werte mitgegeben. Und das war sozusagen mein Ausgleich, der mir immer wieder gezeigt hat, es gibt auch eine andere Welt und das ist die wirkliche Welt, die es genauso gibt.
Heute mein Gast bei SWR 2 Tandem, Michael Kühner, Gründer des Polizeihistorischen Vereins und des Polizeimuseums in Stuttgart. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.